Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, es gibt Kirchen, in denen dieses Bekenntnis jeden Sonntag gesprochen wird. Zum einen uralt ist und zum anderen in der Präambel auch unseres Glaubensbekenntnisses der Baptisten steht. Auf diesem Glaubensbekenntnis beruht auch das, was Baptisten über ihren Glauben aussagen im deutschsprachigen Raum. Das ist also das Vorwort dazu und die Grundlage, das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis. Ich möchte einladen, dass wir es mal miteinander sprechen. Und für die damit nicht vertraut sind, hier zum Mitlesen. Ich denke, es ist gut, das einfach mal miteinander laut zu sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ganz viele biblische Aussagen über die Dreieinigkeit Gottes, die sogenannte Trinität, sind in diesem apostolischen Glaubensbekenntnis zusammengefasst und sehr konzentriert dargestellt. Und es fällt auf, dass der Abschnitt über Jesus Christus der am weitesten ausgeführte ist. Ich möchte mit dieser Predigt heute eine Predigtreihe beginnen, die am nächsten Sonntag von Sepp Enzensberger fortgesetzt wird. Und in 14 Tagen werde ich wieder mich in die Predigtreihe einklinken. Es soll heute gehen um Gott, den Vater, am nächsten Sonntag um Gott, den Sohn und in 14 Tagen um Gott, den Heiligen Geist. Warum können wir eigentlich bekennen, ich glaube an Gott, den Vater? Warum geht das eigentlich? Man könnte jetzt sagen, ja, weil wir das gelernt haben oder weil das hier so formuliert ist oder in der Bibel steht. Aber was steht denn wirklich in der Bibel über Gott, den Vater? Der Vatername Gottes kommt im Alten Testament zum Beispiel ganz, ganz selten vor. Denn Gott stellt sich dort anders vor. Gott stellt sich vor als der Ich bin da, als der Yahweh. Ich erinnere nochmal an den brennenden Dornbusch. Da haben wir vor einiger Zeit drüber gehört, wo Mose Gott begegnet und irritiert ist durch das, was er sieht, was vor seinen Augen geschieht. Und er möchte wissen, wer ist das? Wer ist dieser Gott, dem er begegnet? Und Gott stellt sich vor als der Ich bin da, aber nicht als der Vater. Im Alten Testament, in der hebräischen Bibel, wird Gott nur sehr selten als Vater bezeichnet. Im Lied des Mose zum Beispiel, Deuteronomium 32, Vers 6, 5. Mose 32, Vers 6, da sagt jemand, dankst du so dem Herrn, deinem Gott, du tolles und törichtes Volk? Ist er nicht dein Vater und dein Herr? Ist nicht er allein, der dich gemacht und bereitet hat? Oder im Psalm Davids, Psalm 68, Vers 6 heißt es über Gott, ein Vater der Weisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Ein Vater der Weisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Und im Jesaja, Kapitel 9, Vers 5 heißt es in einer Heilsverkündigung, denn es ist uns ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Ganz viele Attribute über Gott. Aber Gott wird im Alten Testament, in der hebräischen Bibel, nur sehr selten als Vater bezeichnet. Aber Menschen nennen Gott Vater, fügen ihm dieses Attribut, also diese Bezeichnung, diese Beschreibung zu. Wer aber hat Menschen dazu gebracht, Gott als Vater anzureden? Warum dürfen wir das zum Beispiel unser Vater im Himmel sagen? Ich glaube, der Schlüssel liegt hier in der Mitte auch vom apostolischen Glaubensbekenntnis, bei Jesus Christus. Er ist der Schlüssel dazu, dass wir zu Gott Vater sagen können. Der Theologe Jöst hat in seiner Dogmatik mal Folgendes dazu formuliert. Jesus Christus ist Erkenntnisgrund und Wahrheitskriterium aller christlichen Rede von Gott. Jesus Christus ist Erkenntnisgrund, also Grundlage jeder Erkenntnis und Wahrheitskriterium aller christlichen Rede von Gott. Man kann viel über Gott sagen und es wird auch viel über Gott geredet, aber wer Gott als der Vater ist, erschließt sich nur von Jesus Christus her. Sonst könnte man vom großen Geist sprechen oder von Mutter Erde oder von sonst irgendetwas, irgendeiner Energie. Aber Gott der Vater, der Schlüssel liegt bei Jesus Christus. Und Jesus Christus ist auch hier bewusst in der Mitte positioniert und auch detailliert beschrieben. Jöst sagt auch, der Gott, von dem Jesus herkommt, ist kein anderer als der Gott, der in Jesus zu uns kommt. Der Gott, von dem Jesus herkommt, ist kein anderer als der Gott, der in Jesus zu uns kommt. An dieser Stelle wird Gott, der Vater, mit Jesus Christus, dem Sohn, zusammengebunden. Ist der gleiche Gott, von dem Jesus herkommt, der Gott, der in Jesus zu uns kommt. Paulus hat das mal im Philipperbrief so formuliert. Er sagte, Jesus Christus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Gleichzeitig spricht Jesus von Gott, dem Vater. Und der Vatername Gottes tritt in der Verkündigung Jesu in die Mitte. Beeindruckende Gleichnisse zum Beispiel vom verlorenen Sohn und dem Sohn, der immer im Hause war. Das Bild vom Vater. Oder wenn er sagt, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Oder ich und der Vater sind eins. Gott der Vater ist eine, ja, könnte man fachlich sagen, metaphorische Gottesbezeichnung, also eine Beschreibung von Gott. Nicht im biologischen Sinne misszuverstehen, ja? Nicht im biologischen Sinne misszuverstehen, denn Gott verhält sich zu uns wie ein Vater. Aber wie kann man Gott als Vater anreden? Mein eigener Vater zum Beispiel war Lehrer. Und er hatte ein offenes Ohr für seine Schüler. Und er hatte viel mit Schülern zu tun, die aus sehr problematischen Verhältnissen kamen. Und er hat Gelegenheiten genutzt, in der Schule auch im privaten Bereich, ab und zu stand bei uns abends auch ein Schüler vor der Tür zu Hause, über den Glauben zu reden. Und hatte mit einem Schüler mal über Gott, den Vater, geredet, der Vater im Himmel. Der Schüler sagte, ich kann nicht von Gott, dem Vater, reden. Wenn ich meinen Vater eines Tages finden sollte, schlage ich ihn tot. So ein Hass und seine Ablehnung. Also dieser Begriff ist durchaus besetzt. Daher ist es wichtig, wenn wir von Gott, dem Vater, reden, nicht von unseren eigenen Vaterbildern auszugehen. Nicht von den Erfahrungen auszugehen, die wir gemacht haben mit unseren Vätern, ob das gute oder auch schlechte waren, und das dann auf Gott zu projizieren. Es hilft nichts, wenn wir unser Bild vom Vater in Gott hineinlesen. Vielmehr ist es so, dass wir Gott so wahrnehmen sollen, wie Christus ihn zeigt. Gott so wahrnehmen, wie Christus ihn zeigt. Und sich Gott, den Vater, durch Jesus Christus verkündigen lassen. Das ist etwas anderes, als wenn wir aus uns heraus Bilder haben, die uns geprägt haben und die wir auf Gott übertragen. Von Christus her Gott als Vater verkündigen lassen und hinhören. Denn es gibt ja unbestritten Gefahren. Wer negative Erfahrungen mit dem eigenen Vater gemacht hat, der hat Mühe, Gott, den Vater, als Vater anzureden. Es gibt auch Menschen, die ihren Vater überhaupt nicht kennen, die also auch nicht wissen, wie sollen sie sich ihren Vater überhaupt vorstellen. Es gibt, wird auch von einer vaterlosen Gesellschaft geredet inzwischen. Oder es gibt Menschen, die haben Missbrauchserfahrungen gemacht in ihrer Kindheit durch ihren Vater. Oder es passiert im Laufe des Lebens, dass man sich von seinem Vater auch entfremdet, dass man ihn nicht mehr wiedererkennt. Wenn ein Mensch auch älter wird und er sich verändert und es einschneidende Situationen im Leben gibt. Bis dahin, dass man dann unfähig wird, Gott Vater zu nennen, weil man einen Rückschluss von unten nach oben macht. Einen Rückschluss von unten, wie wir unseren Vater oder unsere Vaterbilder pflegen, nach oben zu Gott, dem Vater. Das macht natürlich auch nicht Halt vor Bibelübertragungen. Es gibt Versuche der Korrektur, zum Beispiel die Bibel in gerechter Sprache, ist vielleicht manchem schon bekannt. Da fällt Folgendes auf, wenn man sich das mal anschaut. Durchgehend wird in dieser Bibel Übertragung, die sich Übersetzung nennt, ich halte es eher für eine Interpretation, durchgehend wird die Bezeichnung Vater vermieden und entweder durch Ursprung ersetzt oder durch Mutter ergänzt. So heißt es im Gebet Jesu im Garten Gethsemane zum Beispiel: Mein Gott, Vater und Mutter, wenn es möglich ist, dann ginge der Kelch an mir vorüber. Ulrich Wilkens, ein bekannter deutscher Theologe, hat ein theologisches Gutachten zu dieser Bibel erstellt und darin schreibt er Folgendes: Mit der Vermeidung des biblischen Vaternamens Gottes wird das Wesen des biblischen Gottes und seine fundamentale Bedeutung für alle Christen mutwillig verändert. Denn eben als der Vater Jesu Christi, hier haben wir es, seines einzigen Sohnes, unseres Erlösers, lässt sich der biblische Gott weder durch männliche noch durch weibliche höhere Interessen von Menschen in der völligen Eigenart seines Vaterseins bestimmen, weil man dann eben Rückschlüsse von unten nach oben zieht. Daher nochmal, es ist wichtig, nicht von den eigenen Vaterbildern auszugehen, sondern Gott so wahrzunehmen, wie ihn Jesus Christus gezeigt und verkündigt hat. Und der Vatername Gottes will auch in diesem Zusammenhang verstanden sein, wie Jesus Gott bezeugt und wie Jesus Gott in seinem Verhalten unter den Menschen auch vertreten hat. Und der Vatername Gottes steht dann genau allen negativen Assoziationen, Eindrücken entgegen, weil Jesus sich eben nicht so verhalten hat, wie manche es auf Gott in negativer Weise übertragen. Aber es gibt immer noch Versuche, den Vaternamen Gottes zu ersetzen. Ein Argument ist zum Beispiel die vaterrechtliche Kultur Israels. Da war der Vater ganz wichtig, der Hausvater. Natürlich, der hatte gewisse Aufgaben in seiner Familie. Oder ein anderes Argument: Wir leben heute in Gleichberechtigung und Partnerschaft der Geschlechter. Natürlich, und das leben wir auch gern. Ein weiteres Argument ist Gender Mainstreaming. Also man versucht, möglichst die Identitäten der Geschlechter zu verschieben oder austauschbar zu machen. Aber interessant ist ja, wenn man der Bibel folgt, ist der Vatername Gottes, wie er in der Bibel verwendet wird, kein Grund und auch keine Rechtfertigung dafür, die Gleichberechtigung von Mann und Frau zum Beispiel zu bestreiten. Wenn man Paulus liest, den man ja durchaus in manchen Kreisen als Frauenhasser oder Frauenfeind bezeichnet, der sagt da was ganz anderes zu. Der sagt zum Beispiel: Hier ist nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wieder Jesus, der verbindet, der keine Geschlechterinteressen vertritt. Gerade Jesus hat sich für Gleichberechtigung eingesetzt und die Bibel macht auch keinen Hehl daraus. Man hätte ja gut damals mit einem gewissen Vaterbild argumentieren können und sagen können: Die ersten Zeugen der Auferstehung, das können keine Frauen gewesen sein. Also den Vaternamen Gottes bitte nicht ersetzen, sondern im Licht Jesus sehen. Wenn man mal schaut, wie Jesus sich zum Beispiel Frauen gegenüber verhalten hat. Er hatte keine Scheu und keine Berührungsängste. Er hatte auch keine Angst, ins Gerede zu kommen, wenn er sich mit ihnen an den Tisch setzt oder am Brunnen mit ihr allein redet. Oder die Haustafeln neutestamentlicher Gemeinden, da wo die Hausstrukturen geschildert werden. Das ist ja Paulus, der da schreibt. Da gibt's keinen Grund, einen Kampf der Geschlechter zu provozieren und das dann auch auf Gott zu übertragen. Dass Gott unser Vater ist, das gilt es im christlichen Glauben wahrzunehmen und auch wahrzumachen. Und der Vatername Gottes tritt eben in der Verkündigung Jesu in die Mitte. Am eindrucksvollsten wahrscheinlich im Vater unser. Denn an dieser Stelle liegt auch der Schlüssel dafür, dass wir Gott als Vater anreden können. Inzwischen machen wir das vielleicht, wenn wir schon lange Christ sind, mit einer Selbstverständlichkeit. Oder wenn wir in kirchlichen Traditionen sind, wo das so üblich ist, das Vater unser auch zu sprechen, macht man das sehr selbstverständlich automatisch. Gleichzeitig ist es etwas Besonderes, Gott als Vater anreden zu dürfen. Von mir aus, von menschlicher Seite aus, würde ich wahrscheinlich nicht auf diese Idee kommen. Aber Jesus sagt: So sollt ihr beten. Und dann leitet er seine Jünger an. Weil Jesus Gott selbst mit Vater, Abba anredet. Das aramäische Wort Abba, was in diesem Zusammenhang erscheint und auch im Neuen Testament an anderen Stellen, auch bei Paulus, Das stammt eben nicht aus der Kultsprache des Tempels. Es ist nicht den bestimmten Funktionären der Geistlichkeit vorbehalten, so zu beten, sondern dieses Wort stammt aus der Sprache des Alltags in Haus und Familie, wo man lieber Vater oder Papa oder Vater sagt. Und so stellt Jesus Christus uns Gott als Vater vor Augen, jenseits unserer Vaterbilder. Gott, der Vater, wie ihn Christus verkündigt und auch personifiziert, da ist etwas zu spüren von der innigen Nähe Gottes, von der innigen Nähe Gottes. Ich werde nachher beim Abendmahl noch kurz auf das Gleichnis vom verlorenen Sohn eingehen. Da wird das spürbar, wie der Vater seinen Sohn mit offenen Armen empfängt, umarmt und küsst. Die innige Nähe Gottes, in der sich Gott jedem Menschen zuwendet, jedem von uns, jedem Menschen. Wie der Vater, ein sehr guter Vater, dem Sohn und der Tochter sich zuwendet, voller Fürsorge, voller Obhut, aber auch mit Belehrung. Gott hat uns was zu sagen. Man kann natürlich jetzt auf der anderen Seite vom Pferd fallen und sagen, ja, der Vatername Gottes, ich rede Gott jetzt immer noch mit Papa an. Das kann man tun. Aber wichtig ist, den Vaternamen Gottes jetzt nicht zu verkitschen oder zu verniedlichen. Auch nicht autoritär zu handhaben. Es gibt ja Väter, die in einer massiven Autorität ihren Kindern gegenüber auftreten und sich auf Gott berufen. Das ist ganz gefährlich. Denn weder verkitschen noch autoritär handhaben. In der Bibel heißt es, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Wie auch immer man in der Autorität Gottes auftritt, ob man den Vaternamen Gottes verkitscht oder auch missbraucht, um seine eigenen Interessen durchzusetzen. Es gibt ein biblisches Gebot, was dem Einhalt gebietet. Denn Gott ist und bleibt frei. Der Freie, der Ungebundene, der Heilige. Gott bleibt die Liebe, so haben wir es im Geburtstagsgruß eben gehört. Ja, Gott ist die Liebe, der Verborgene und der Herr. Und wie machen wir das mit der Anrede Gottes? Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Anrede Gottes per Du. Ich habe etwas Mühe, Leute sehr schnell mit Du anzureden. Wenn ich Leute zunächst sieze, wenn ich sie nicht kenne, ist das ein Ausdruck von Respekt und Wertschätzung. Ich bin nicht so schnell mit dem Du. Aber wenn der Punkt dann kommt, wenn man sich das Du anbetet und Du sagt, dann ist Vertrauen da. Das ist dann was ganz Wertvolles. Und so ist das mit der Anrede Gottes auch mit dem Du. Das nicht plump und kumpelhaft zu machen, sondern voller Vertrauen, als erwidertes Vertrauen. Denn Vertrauen setzt auch im menschlichen Bereich Doppeltes voraus. Erstmal, Vertrauen hat seinen Grund außerhalb unser Selbst. Vertrauen hat seinen Grund außerhalb unser Selbst. Das heißt, ich kann von mir aus nicht Vertrauen machen, sondern es muss jemand da sein, der das Vertrauen in mir weckt, dem ich auch mein Vertrauen schenke. Die Instanz liegt außerhalb. In diesem Fall Gott der Vater. Ja, das ist der Grund meines Vertrauens. Und dieser außerhalb unser Selbst liegende Grund setzt sich zu uns in Beziehung. Wieder ein schwieriger Satz. Dieser außerhalb unser Selbst liegende Grund setzt sich zu uns in Beziehung. Gott der Sohn. Ich sagte ja vorhin, der Gott, durch den Jesus Christus gekommen ist, ist der gleiche, durch den Jesus zu uns kommt. Gott ist völlig anders als wir, daher von uns auch nicht beherrschbar, aber trotzdem erfahrbar und wahrnehmbar. Jesus lädt seine Jünger damals und uns heute ein zu beten, unser Vater im Himmel. Und wenn wir dann vom Himmel reden, ist damit die Heiligkeit Gottes gemeint. Aber gleichzeitig auch das Leben, die Freude, die Fülle, auch die Sehnsucht und die Scheu. Aber wie gut, dass der Himmel, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und dann an Jesus Christus. Wie gut, dass der Himmel durch Jesus Christus geerdet wurde. Wie gut, dass der Himmel durch Jesus Christus geerdet wurde. Denn Gott ist nicht mehr dort, wo über uns der Himmel ist, wo mancher ihn vermutet, sondern der Himmel ist überall dort, wo Gott ist. Und Jesus Christus ist Gott unter den Menschen. Jesus hat den Himmel geerdet. Der Himmel ist überall dort, wo Gott ist. Und Jesus Christus ist Gott unter den Menschen. Jesus hat den Himmel geerdet. Gott ist daher überall zu orten, gerade wenn wir uns jetzt auf die Reisen machen. Oder manche haben schon ihre Reisen hinter sich. Gott ist überall zu orten. Gott geht mit. Gott ist schon längst da. Wo ich auch gehe und stehe, Gott ist schon längst da. Und ich darf ihn wahrnehmen und erfahren. Aber Gott ist nirgends zu lokalisieren. Das heißt, Gott ist nicht an irgendeinen Ort gebunden. Wenn wir uns jetzt auf die Reisen machen in den nächsten Wochen oder auch im kleinen Umkreis uns bewegen, Gott ist nicht hier an diesen Ort gebunden. Gott ist überall zu orten, aber nirgends zu lokalisieren, weil er sich nicht festhalten lässt. Denn Gott ist nicht wie, Punkt, 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 sondern Gott ist mehr als, könnte man sagen. Gott ist nicht wie ein Vater zum Beispiel, sondern Gott ist mehr als ein Vater. Gott, der Vater, ist nämlich kein hochgerechneter Mensch, kein erhöhter Vater, so ein Übervater. Und wenn Jesus vom Vater redet, dann geht es nicht um Übertragungen unserer Vorstellungen von Vater und Kind auf Gott, sondern wenn Jesus vom Vater redet, übersteigt das alle menschliche Vaterschaft und alle menschliche Art von Vater und Kind. Wenn wir von Gott, dem Vater, sprechen, dann lernen wir und erkennen wir, so handelt kein Vater und keine Mutter auf Erden. Und Jesus warnt sogar vor Übertragung und Gleichstellung. Jesus sagt nämlich nicht, schaut euch die Eltern auf Erden an, dann wisst ihr, wer und wie Gott ist. Hat Jesus nie gesagt. Schaut euch die Eltern auf Erden an, dann wisst ihr, wer und wie Gott ist. Hat Jesus nie gemacht. Sondern er hat was ganz anderes gesagt. Er hat gesagt, wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bitten? Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bitten? Und unübertrefflich auch seine Aussage, ihr sollt niemanden unter euch Vater nennen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Ich meine, ich lasse mich von meiner Tochter gern Papa nennen, das ja, aber ich weiß, ich bin nicht der liebe Gott. Und wenn Jesus so spricht, dann setzt er damit ganz klare Zeichen gegen alle möglichen und unmöglichen menschlichen Ansprüche auf gottväterliche Autorität. Man spricht ja von Familienvätern, denen man dann gehorchen muss, die sich Autorität erstreiten. Man spricht von Landesvätern. Das ist eher vielleicht gemütlich, der so fürsorglich ist, ein uraltes Bild, was aber heute nicht mehr funktioniert. Man spricht von den Kirchenvätern, die auch da mitgestrickt haben an diesem Bekenntnis, aber die nicht der liebe Gott sind. Man spricht sogar vom Heiligen Vater. Und Jesus sagt, ihr sollt niemanden unter euch Vater nennen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. An der Stelle wird das wieder in ein anderes Licht gerückt. Gott, der Vater, unser Vater im Himmel. So lehrt Jesus seine Jünger beten. Und indem er das tut, ermächtigt er sie sogar, wie er selbst, zu Gott Vater zu sagen. Damit ermächtigt Jesus uns, zu Gott Vater zu sagen. Das ist mehr als ein auswendig gelernter Satz. Das ist eine Autorisierung. Jesus vertraut uns den Vaternamen Gottes an. So sollt ihr beten. Und gibt uns damit Anteil an seiner eigenen Gottesbeziehung. Daher sind Christen Söhne und Töchter Gottes, wenn Gott der Vater ist. Und Geschwister untereinander, die man sich nicht immer aussuchen kann, aber die in der großen Familie miteinander leben, als Geschwister. Und dann auch, heißt es ja, unser Vater im Himmel, im Plural, in der Mehrzahl. Das heißt, da gibt es noch andere Menschen, rechts und links und vor und hinter mir, die auch diesen Vater im Himmel haben und ihm vertrauen. Und die auch ermächtigt sind, zu Gott Vater zu sagen. Und wer dann zu Gott Vater sagt, der ruft nicht kindlich bei irgendeinem Urahn an. Er duckt sich auch nicht ängstlich und schutzsuchend unter ein riesengroßes Über-Ich, das dann Vater heißt. Wer zu Gott Vater sagt, der spricht mit Gott ganz vertrauensvoll, aber auch verantwortlich, wie ein Sohn und eine Tochter mit ihrem Vater über sich und über die Welt. So wird das Gebet, unser Vater im Himmel, ein Gebet von verantwortungsbewussten, gleichberechtigten Söhnen und Töchtern, die es durch Jesus Christus wagen dürfen, zu Gott Vater zu sagen, weil Jesus Christus uns dazu ermächtigt hat und der Schlüssel ist, zu Gott Vater zu sagen. Amen.